mit ins Gesicht. Dabei haben wir doch gemeint, wir hätten eine spezielle Beziehung mit den Amerikanern, sei es Sister Republic. Aber nein, ein fertig ausgehandeltes Zollpaket hat dem Trump nicht gepasst. Stattdessen 39%. Der Trump bestraft die Schweiz mit den vierthöchsten Zöllen überhaupt, weltweit. Was ist da schiefgelaufen? Und was sagt das alles über unser Selbstbild aus? Das diskutieren wir mit dem Politbüro im Qualitätspodcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Heute bei uns Raffaella Birrer, Fabian Renz und Larissa Rien. Sie ist dann da im Studio in Zürich. Ich heiße Philipp Lohse. Hallo zusammen.
Hallo
miteinander.
Hallo
miteinander.
Hat einen schönen ersten August gehabt? Ragetli angezündet, Wurst gegessen?
Also in meinem Fall weder noch, aber es war definitiv ein spannender 1. August.
Komm, das sind nicht Lampion-Typ.
Nein, eben, ich mache das ehrlicherweise nie. Also ich glaube, ich denke in meinem Alltag schon relativ intensiv über die Schweiz und ihre Eigenheiten nach. Durchaus manchmal auch ein bisschen patriotisch. Darum glaube ich, brauche ich nicht so eine extra Einladung wie den 1. August für das.
Larissa Zuckerstock.
Ich war sogar im Ausland, um das noch toppen. Da.
Aber eben, ein spannender Tag war es für all die, die es nicht mitbekommen haben, was jetzt wahrscheinlich genau niemand ist. Was ist da passiert am Bundesfeiertag?
Also passiert ist es vor allem am Abend vorher, ganz spät. Am 21.59, glaube ich, hat Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin, einen Tweet abgesetzt, der sehr denkwürdig war. Dort hat sie geschrieben, dass es zu keiner Einigung kam in den Zollverhandlungen mit dem US-Präsident Donald Trump. Und dann sind, also zumindest für uns Medien, sind dann sofort die Tröte sehr heiß gelaufen und wir mussten sofort an die SEC und wirklich eigentlich auch über die Nacht unsere Berichterstattung laufend aktualisieren. Weil in der Nacht hat dann der Trump selber noch auf Truth Social publiziert, dass die Zölle für die Schweiz 39% betragen. Also ein einigermassen vermasselter 1. August für die Schweiz.
Das war schon eine Woche und seitdem ist einiges passiert, inklusive einer Reise von zwei Bundesräten nach Amerika. Über das reden wir aber später. Zuerst würde ich gerne ein bisschen die Entstehungsgeschichte anschauen. Seit dem Liberation Day im Rosengarten vom Weißen Haus, das war Anfang April, hat die ganze Welt versucht, die Zölle irgendwie abzuwenden, auch die Schweiz. Und in Bern erzählt man sich, das sagt nachher sogar Karin Keller-Sutter recht deutlich, dass man eigentlich ein Paket hatte, das beide Seiten gut gefunden haben. Stimmt das? Und wie hat das ausgesehen, das Paket?
Ich würde sagen, das stimmt, ja, weil ich habe auch Stimmen von der US-Seite gehört, die das bestätigt haben, natürlich nur off the record. Und die haben sogar recht zufrieden getönt mit dem ganzen Resultat noch irgendwie Mitte Juli. Also es ist dort um Milliardeninvestitionen gegangen, vornehmlich von der Pharmabranche, also von Roche und Novartis. Und daneben hat es viele weitere kleinere Bereiche gegeben, zum Beispiel gewisse Anpassungen in der Landwirtschaft, wo irgendwie Zitrusfrüchte oder andere US-Produkte einfacher hätten können in die Schweiz kommen.
Also es hat einen sogenannten Letter of Intent gegeben, der ist am 4. Juli auch im Bundesrat durch, also abgesegnet worden. Und darum war die Schweiz eigentlich immer so guter Dinge gewesen und hat gedacht, sie hätte irgendwie sogar eine Vorzugsbehandlung, weil die Verhandlung mit anderen Staaten relativ schwierig war und der Trump seine Meinung mehrmals geändert hat. Und Verhandlungen mit den Unterhändlern, die die Schweiz hatte, also wo Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin hatten, das hat mehrere Treffen auch stattgefunden, die haben sich eigentlich sehr positiv gestaltet. Larissa hat es vorher gesagt, eben, es sind konkrete Investitionen angekündigt worden und man hat sich auf einen Zoll von 10% geeinigt. Also es hat eigentlich vergleichsweise gut ausgesehen für die Schweiz, also im Vergleich mit dem, was auf dem Tisch war für andere Länder. Und darum war man einigermaßen entspannt gewesen. Aber dann ist eben relativ lang nichts passiert, also mehrere Wochen dann im Juli. Und irgendwann, das hat Guy Parmelin in der Medienkonferenz am Donnerstag, wo er zusammen mit Karin Keller-Sutter gemacht hat, auch gesagt, irgendwann sind wir dann relativ nervös worden, also wo dann länger keine Antwort gekommen ist, wo man gedacht hat, es hätte sicher Sitzungen gegeben, wo auch der Trump mit dem Letter of Intent, also der Absichtserklärung, konfrontiert worden ist. Und irgendwann hat dann Karin Keller-Sutter gefunden, jetzt muss sie doch mal den Telefonhörer in die Hand nehmen.
Sie hat gestern noch gesagt, an dieser Medienkonferenz, an dieser ominösen, dass sie ein Zeichen bekommen hätte aus den USA, dass sich so ein Telefonat also könnte lohnen.
Und einfach, um das nochmal festzuhalten, in diesem Letter of Intent ist auch eine Zahl gestanden, so wie du vorhin gesagt hast, oder?
Ja, genau. Also es sind 10% festgehalten worden. Allerdings muss man dort auch sagen, dass die Pharma von dem ausgenommen worden ist. Also die Pharma, die für einen sehr hohen Anteil der Exporte in die USA aus der Schweiz verantwortlich ist. Und das war von dem her gesehen eigentlich sehr ein guter Deal gewesen.
Das ist der Stand bis vor einer Woche, bis am Vorabend vom 1. August. Und dann kommt eben Karin Keller-Sutter das Zeichen über aus den USA, dass es gut wäre, wenn sie würde telefonieren mit ihrem guten Freund Donald Trump, wo sie einen guten Zugang hat.
Es ist ja gesagt, schon mal gut gegangen.
Genau, nach dem ersten Telefon im April. Wie ist das zweite Telefon gelaufen?
Ja, also nach allem, was man weiss über das Telefon, ist es eben nicht gut gelaufen. Der Donald Trump hat sich nicht gross interessiert für das, was seine Unterhändler ihm da vorgelegt haben. Für ihn ist das, was zählt, der Handelsbilanzüberschuss vor Schweiz. Also die ominöse Zahl von 40 Milliarden, die da offenbar die Schweiz auf Kosten von USA verdient mit ihren Exporten. Also so stellt er es dar, so interpretiert er es. Er ist auf dem umgeritten. Karin Keller-Sutter hat dann versucht, ihm halt gewisse Sachen zu erklären, wie das Ganze zustande käme, dass wir auch müssen berücksichtigen, dass Dienstleistungen von den USA aus erbracht werden für die Schweiz und dass wir in dieser Zahl nicht mit eingerechnet sind. Und ja, wie unsere Kolleginnen und Kollegen dann auch erfahren haben, ist das Telefon offenbar irgendwann so ein bisschen in ein Fahrwasser geraten, dass die Amerikaner, die Schweizer dann wissen lassen haben, dass man es jetzt dann besser unterbricht. Also es sei da ein SMS geschickt worden an ZECO-Chefin Helene Budliger, dass es jetzt, glaube ich, besser wäre, wenn man langsam zum Schluss kommt, sonst eskaliert es noch ganz. Und das Ergebnis kennen wir, oder? Der Trump hat dann, das ist, glaube ich, noch nicht gesagt worden, vorher ursprünglich mal angekündigt, ist ja ein Zollsatz von 31% gewesen für die Schweiz. Und er hat das tatsächlich noch erhöht auf 39%, wie die Zahl zustande gekommen ist, ist nicht so klar. Aber vermutlich,
doch, ich denke, es ist relativ
einfach. Ja, also das ist Interpretation, aber natürlich eine plausible Interpretation. Also er hat die knapp 40 Milliarden oder ja, man hört da immer ein bisschen eine andere genaue Angabe, aber er hat einfach ungefähr die Zahl genommen, die Milliarden in Prozent umgewandelt oder und gesagt, das ist jetzt der Zollsatz für die Schweiz.
Können wir schnell bei dieser Zahl bleiben? Warum 40 Milliarden? Woher kommt das Handelsdefizit? Aus welchem Jahr ist das und wieso ist das so hoch?
Also es kommt mehrheitlich von der Pharma, die sehr viel exportiert in die USA, weil das ein sehr starker Markt ist, sind auch die höchsten Preise weltweit, sagt man. Und das sind also Novartis und Roche, die da sehr viel exportieren. Und aber ein sehr weiterer grosser Teil ist vom Goldhandel. Und zwar wird Gold in der Schweiz raffiniert und nachher wird es in die USA exportiert. Und in den USA ist die Nachfrage in letzter Zeit sehr hoch gewesen nach Gold. Und das hat halt das Defizit wie weiter in die Höhe getrieben. Und natürlich gibt es dann auch noch andere Schweizer Produkte, die zu einem beitragen, also Maschinenindustrie natürlich oder Schocke oder eben so klassische Schweizer Produkte, wo man sich dann auch eben so ein bisschen die Identitätsfrage stellt, jetzt können wir das vielleicht plötzlich nicht mehr exportieren, also Schocke, Uhren und so weiter.
Also die Zahl, die Fabian vorher genannt hat, das sind 38,5 Milliarden und das ist das Handelsbilanzdefizit aus dem letzten Jahr, also 2024. Eben darum ist davon auszugehen, dass der Trump in seiner Wut, und es ist auch davon auszugehen, dass er irgendwann ein bisschen hässiger geworden ist, wenn man hört, wie er selber nachher das Telefongespräch beschrieben hat, dass er in seiner Wut einfach gefunden hat, gut, jetzt ist der Zoll halt einfach 39%, weil das ist ja, das entspricht dem Handelsbilanzdefizit. Larissa hat es gesagt, was es betrifft. Interessant ist ja zum Beispiel das Gold, dass der Anstieg von diesen Exporten auch eins zu eins mit dem Trump zusammenhängen, also irgendwo durch auch so ein bisschen hausgemacht sind. Das ist ja einigermaßen spezielle Branchen auch. Also man muss sich vorstellen, da gibt es Vorschriften, wie gross die müssen sein, die Goldbarren. Und die werden eigentlich in der Schweiz nur umgegossen. Also das ist ein relativ spezielles Business, dass das einfach nachher auf eine andere Grösse geschmolzen wird. Und eben das reisst uns eben ab oder ist mitverantwortlich für das hohe Handelsbilanzdefizit. Vielleicht kann man noch kurz ergänzen bei den Pharma. Also dort geht es Trump ja stark um Preise, die sehr hoch sind in den USA. Aber dass sie überhaupt so hoch sind, das ist auch ein Stück weit ein hausgemachtes Problem. Also die haben ja das komplexe System mit diesen sogenannten Middlemen, die da irgendwie verhandeln und Preise eigentlich recht in die Höhe treiben. Also die ganzen Rabatte, die dort gesprochen werden und so weiter, die gehen dann in die Taschen von diesen sogenannten Middlemen. Also das wäre eigentlich eine Systemreform, die in den USA müsste angestoßen werden, damit die Preise würden nachhaltig sinken.
Du hast gesagt, Trump selber hat sich genervt ab dem Telefon und du hast gesagt, er hat darüber geschwätzt. Wir hören schnell, was er darüber gesagt
hat. Look, I did something with Switzerland the other day. I spoke to their prime minister. The woman was nice, but she didn't want to listen. And they paid essentially no tariffs. And I said, we have a $41 billion deficit with you, madam. I didn't know her. I said, we have a $41 billion deficit. And you want to pay 1% tariffs. You wanted 1%. I said, you're not going to pay 1%. We lose, because I view deficit as loss. You know, you have some people, by the way, I think
pharmaceuticals, Jeremy, are a big issue with Switzerland. I think
well, I'll go into pharmaceuticals. Yeah. They make a fortune with pharmaceuticals, and they make our pharmaceuticals in China and Ireland and everything else. And within the next week or so, we're going to be announcing tariffs on specifically. This is a separate class than the 15% tariffs on sort of everything. These are excluded classes, I call them. I like to call them excluded, like steel, aluminum, etc.
Right, the 232.
Well, we're going to be announcing on semiconductors and chips, which is a separate category, because we want them made in the United States. And by the way, they're being made in the United States.
Danke, hast du uns erlöst.
Das ist interessant, oder? Karin Keller-Sutter hat zuerst das Gefühl gehabt, sie hätte einen guten Zugang zu ihm. Das hat sie ja so öffentlich gesagt. Sie hat sogar gesagt, indirekt, dass sie ihm wie eingepflanzt hat bei dem ersten Telefon, dass man doch eine gewisse Denkpause einlegen soll, um zusammen eine Lösung zu finden. Und jetzt kommt sie und sagt, er weiss nicht mal, wer die Frau ist, die Premierministerin hier von der Schweiz, die ich zuhören will. Was sagt euch das?
Ja, ich glaube, das ist ja das ganz grosse Problem beim Donald Trump oder seine Unberechenbarkeit. Also seine eigenen Unterhändler, also konkret der Finanzminister Scott Bessent und der Handelsbeauftragte Jameson Greer, die jetzt hier mit der Schweiz in Verhandlungen gestanden sind, die sind offenbar auch der Ansicht gewesen, dass sie etwas ausgehandelt haben, was in seinem Sinn ist. Und das ist dann halt wie beim römischen Imperator, oder? Er schaut sich an und senkt den Daumen. Und dann ist das Ganze gestorben. Oder? Also seine Unberechenbarkeit ist ganz offensichtlich der Faktor, wo auch Karin Keller-Sutter nicht genügend in Rechnung gezogen hat. Also das war wahrscheinlich ihre Hauptfehleinschätzung gewesen bei diesen ganzen Verhandlungen jetzt. Einfach noch zum Vergleich, ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Oder, also die EU, der ist es ja gelungen, einen Deal auszuhandeln mit dem Trump. Ein sehr teurer Deal, muss man sagen. Auch jetzt nicht sehr vorteilhafter Deal für die EU, weil sie den Amerikanern jetzt wirklich sehr viel abkaufen müssen, da hohe Verpflichtungen eingegangen sind. Aber sie haben jetzt immerhin den Zoll auf nur in Anführungszeichen gesetzt, oder 15% können drucken, also nicht einmal halb so viel wie das, was jetzt der Schweiz blüht. Und ja, da muss man halt schon ein bisschen das Kräfteverhältnis anschauen, oder? Also wenn der Trump die EU jetzt auch mit einem so exorbitanten Zollsatz gestraft hat, dann wäre es wahrscheinlich recht empfindlich auch auf ihn zurückgefallen. Also das hätte die Wirtschaftslage auch in den USA wahrscheinlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Schweiz kann er so etwas machen, oder die Schweiz ist nicht gross genug vom wirtschaftlichen Gewicht her, nicht bedeutend genug, als dass sie da jetzt in den USA ernstlich in Schieflage bringen könnte. Oder also ihr kann er wirklich ein Exempel statuieren.
Mehrere Sachen von dem, Fabian, was du jetzt gesagt hast, sind sehr bemerkenswert. Zum einen die Desavouierung von diesen Unterhändlern. Das war notabene zum Beispiel der Finanzminister dabei gewesen. Es zählt einfach nichts, was dort voraus ausgehandelt worden ist, sondern letztlich wirklich nur das, was du gesagt hast, der römische Imperator, also wo der Trump nachher am Schluss sagt. Und das andere ist, dass wir jetzt so davon reden, die EU hat einen guten Deal gemacht, sie muss nur 15% Zoll zahlen. Also das ist ja eigentlich das, wo der Trump sehr erfolgreich war drin, dass wir jetzt weltweit darüber reden, es ist ein Erfolg, wenn man nur 15% Zoll hat. Das ist einigermaßen eine absurde Diskussion, weil auch 15% Zoll sind einfach sehr hoch im Vergleich zu dem, was vorher war. Und dann vielleicht noch kurz zur Rolle von der Karin Keller-Sutter. Es ist schon relativ brutal, was jetzt hier passiert ist, weil ich glaube, das, wie sie jetzt auch so in der Weltöffentlichkeit eigentlich vorgeführt worden ist, zum einen eben, was wir jetzt im O-Ton von Donald Trump gehört haben, zum anderen auch, wie die internationalen Medien eben reagiert haben auf das Telefonat, das ist überall aufgegriffen worden, das kollidiert sehr stark mit ihrem Selbstbild.
Meinst du zuerst das zweite Telefon, Raffaella?
Das zweite, also ich meine eigentlich beide. Im ersten Telefon ist sie ja extrem hochgejubelt worden. Also in der Schweiz hat man Schlagzeilen lesen wie KKS Superstar zum Beispiel. Und auch international hat es auch englischsprachige Medien gegeben, die dann wie so suggeriert haben, dass eigentlich das Telefonat von ihr mit dem Trump ausschlaggebend dafür war, dass das aufgeschoben worden ist. Die Zölle, also dass der Trump die aufgeschoben hat, die Inkraftsetzung. Und sie selber eben ist dem ja auch ein bisschen erlegen, dass sie gemeint hat, sie habe da eine gewisse Rolle gespielt. Dabei ist es wahrscheinlich viel einfacher. Sie war einfach eine der letzten Personen, die er mit ihr geredet hat, bevor er denn das entschieden hat. Und jetzt ist das Gegenteil der Fall. Also jetzt gibt es teilweise sehr harte Schlagzeilen international. Also irgendwie die Bild-Zeitung in Deutschland hat geschrieben, Bundespräsidentin blamiert, verpatztes Trump-Telefonat kostet die Schweiz Milliarden. Also man tut eins zu eins den Zusammenhang zwischen dem zweiten Telefonat und den Folgen, die es nachher wirtschaftlich hat, herstellen. Ich glaube, das ist eine ungewöhnliche Rolle für sie, weil sie jetzt heftiger Kritik ausgesetzt ist und das in der Vergangenheit halt einfach das pure Gegenteil war. Also nicht nur wegen dem ersten Telefonat, sondern zum Beispiel auch, wenn man zurückdenkt, wie sie die CS-Krise gemanagt hat, dort war sie ja auch international im Fokus gewesen, ist auch extrem gelobt worden von den internationalen Medien, hat mit ihrem geschliffenen British English alle beeindruckt, sie hat wie eine Kosmopolitin gewirkt, die da den internationalen Finanzplatz rettet und so. Und jetzt eigentlich wie das Gegenteil, abgewatscht und das vor der Weltöffentlichkeit.
Es ist ihr ja auch angekündigt worden, sie hätte keinen Plan B gehabt, wo sie das Telefonat hineingegangen ist. Da hört man in Bern auch anders. Also das heisst auch, sie hätte können zum Beispiel 15% anbieten, statt die 10%, die man eben mit den Unterhändlern ausgehandelt hat.
1% hat der Trump gesagt.
Ja, ja, das kann ich mir nicht so gut vorstellen, dass sie dann reingeht, wenn er kommt mit 39 und sie sagt 1%. Aber you never know. Aber man muss sich ja die Situation schon vorstellen. Also wenn man doch sich geeinigt hat mit einem Handelspartner und eigentlich davon ausgeht, man tut jetzt nur noch über Feinheiten diskutieren, vielleicht fordert er noch ein bisschen mehr oder so und nachher kommt der Trump rein. Ich meine, ich bin nicht dabei gewesen bei dem Telefonat, wie wir alle nicht, aber offenbar hat er dann einfach sehr schnell eine Zahl über 30% wieder eingebracht. Und das ist einfach eine Verhandlungssituation, die doch ziemlich absurd ist. Also man hat quasi sich geeinigt auf 10% in monatelangen Verhandlungen und nachher kommt der Präsident von dem Land rein und sagt, jetzt müsst ihr da statt 31% 39% zahlen, weil ihr habt so ein grosses Handelsbilanzdefizit. Und dann frage ich mich schon ein bisschen, ja, was hätte sie denn sollen machen in dieser Situation? Also hätte sie sollen einfach irgendein Fantasieangebot machen, hätte sie sollen sagen, wir kaufen Rüstungsgüter nur noch in den USA, weil wir ja jetzt gesehen haben mit dem F-35 und Patriot, dass das so verlässlich ist. Oder hätte sie sollen sagen, wie Ursula von der Leyen, wir kaufen Flüssiggas im grossen Stil, obwohl die Schweiz gar keine Terminals hat und gar nicht mit Gas arbeitet. Also in dieser Situation hat sie auch nicht können vom Verhandlungsmandat, das demokratisch abgesegnet war, von der Außenpolitischen Kommission in der Schweiz abweichen. Also dann ist schon ein bisschen die Frage, ja, was hätte sie denn noch können machen? Und ja, wenn sie 1% gefordert hätte, wäre das logischerweise absurd. Aber wie gesagt, das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Und darum finde ich die ganze Diskussion ein bisschen schwierig. Also ja, sie hat sicher das Mulds voll genommen, wo sie im Frühling gesagt hat, sie hat einen guten Draht gefunden zum Trump und so. Aber jetzt anreden, sie hätte das Ganze versaut, finde ich doch ein bisschen schwierig.
Also man kann sogar noch weitergehen und sagen, es wäre egal gewesen, wer das Telefonat geführt hätte. Es wäre so rausgekommen, mutmaßlich.
Aber man kann schon festhalten, sie war am Anfang schon sehr, sehr sicher gewesen, dass sie das im Griff hat. Und das Bild hat sie ja vermittelt, oder?
Ja, und sie hat natürlich auch sehr stark so ein bisschen sich als Verhandlungsführerin dargestellt, wobei ja eigentlich SECO, also das Staatssekretariat für Wirtschaft und der Chef von dort, Guy Parmelin, als Wirtschaftsminister in charge gewesen wäre, also rein von der Formalität her, weil finanziell, also sie ist Finanzministerin, ja, sie hat dort auch mit dem Gegenüber verhandelt in den USA, aber es geht ja hauptsächlich um Wirtschaftsfragen und sie hat sich dort als Bundespräsidentin schon sagen wir mal, auch eine besondere Rolle zugeschrieben und ist sehr dominant auftreten am Anfang. Und das, ja, hat jetzt auch ein bisschen zurückgeschlagen, würde ich sagen, dass man jetzt halt ihren eben auch das Scheitern ankreidet. Aber eben, dass der Guy Parmelin jetzt da viel besseres Resultat rausgeholt hätte, was jetzt gewisse Leute spekulieren, weil er mit seinem französischen Akzent und so einer anderen, ein bisschen tapsigen Art vielleicht auftreten wäre, das, ja, da habe ich wieder auf euch gelesen, ein bisschen meine Zweifel.
Aber schon fast herzig war, wie an der Medienkonferenz, wo Karin Keller-Sutter zerknirscht ihre Scheiter hat müssen eingestehen, wie der Guy Parmelin immer wieder wie eine Leuenmutter von der Seite vor sie angekommen ist und sie wirklich vor allem verteidigt hat.
Jetzt hast du etwas übersprungen, Philipp. Es hat ja noch einen Reis gegeben vor Karin Keller-Sutter und dem Guy Parmelin. Also wir sind Stand vorher beim 1. August stecken geblieben, beim zweiten Telefonat von Keller-Sutter mit dem Trump. Sie ist dann ja noch so in einer Art versuchten Notfallaktion mit dem Parmelin zusammen in die USA gereist. Es ist dort nicht zu einem Treffen mit dem Trump gekommen. Sie haben immerhin können den Außenminister Marco Rubio treffen.
Was hat er mit Handel zu tun? Nur mal kurz.
Er hat mit Handel eigentlich nicht so viel zu tun. ist aber zuständig für Beziehungen zu der Schweiz. Und er gilt immerhin als eine der stärkeren Figuren im Kabinett von Trump, was immer das auch bedeuten mag. Aber Karin Keller-Sutter hat dann zumindest versucht, nachdem sie zurück in der Schweiz war, das als Erfolg darzustellen, dass man immerhin hätte können mit Marco Rubio reden. Und ihm hat man jetzt noch besseres Angebot, also im Wording von Bundesbern ein noch attraktiveres Angebot unterbreitet. Es ist nicht öffentlich bekannt, was das Angebot enthält, aber der Bundesrat ist entschlossen, über das Angebot zu verhandeln, also das den Amerikanern und natürlich insbesondere Trump persönlich schmackhaft zu machen. Ja, und das ist im Moment der Stand, oder? Und jetzt können wir zu dieser Medienkonferenz am Donnerstagnachmittag springen, wo du gerade vorher angesprochen hast.
Nein, Fabian, du hast recht, über die Reise müssen wir schon noch kurz reden. Es hat schon etwas wahnsinnig Demütigendes auch, wenn man wie zwei Handelsvertreter, die irgendwie, keine Ahnung, ein Occasion-Auto jemandem verkaufen, dort anreist, keinen Termin hat und dann durch einen Seiteingang vom State Department doch noch ein Foto gemacht mit dem Außenminister, oder nicht?
Das ist ein schöner Vergleich, den du jetzt gemacht hast. Ich habe einen anderen Vergleich gemacht. Ich habe in einem Kommentar im Tagesanzeiger eine Parallele gezogen zu dem Kofferflug von Hans-Rudi Merz im Jahr 2009. Also zur Erinnerung, oder, dort sind zwei Schweizer festgehalten worden als Geiseln vom Diktator Gaddafi und der Merz hat dann so eine spontane Eingebung gefunden, er könne jetzt als Bundespräsident da nach Tripolis fliegen und die zwei frei verhandeln und hat dann aber nicht einmal dürfen den Gaddafi selber treffen, sondern einer von seinen Marionetten und hat dann irgendetwas ausgehandelt, wo beim Gaddafi keinerlei Beachtung gefunden hat und dann ist er zurückgekehrt und hat aber voller Stolz vermolden, dass immerhin die Koffer von den Geiseln jetzt zurückgebracht worden sind. Also ist mir ein bisschen vorgekommen, wenn jetzt die Reise von Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin da in die USA zum Rubio.
Also wie gross die Demütigung für Karin Keller-Sutter war, ich finde, das hat man gemerkt an dieser Pressekonferenz, die sie nachher dann gegeben hat, zusammen mit dem Guy Parmelin. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sie noch nie so genervt gesehen. Also sie hat irgendwie, also schon von der Tonalität her, von der Stimmlage hat man das gemerkt und dann hat sie den Blick häufig gesenkt gehabt. Nur gegen den Schluss ist ihr hin und wieder so ein Lächeln über das Gesicht gehuscht, aber sonst hat man richtig gemerkt, das auf Deutsch gesagt, schießt sie jetzt voll an. Also die eben internationale Demütigung, die ich vorher gesagt habe, der Flug, der eigentlich, also das ist jetzt mal die erste Analyse, vergeben war. Aber der Fabian hat vorher gesagt, man wüsste nicht, was das noch attraktivere Angebot, Zitat, beinhaltet. Allerdings ist jetzt auch bei uns, also haben wir recherchiert und ist schon ein bisschen ruchbar geworden, was das alles könnte sein, weil auffällig ist ja gesehen, dass sie am gleichen Tag noch ein Treffen hatten in Washington mit Schweizer Wirtschaftsvertretern, also eine hohe Delegation, die auch dort war. Und das lässt sich darauf schliessen, was der Deal könnte oder das bessere, attraktivere Angebot könnte beinhalten. Es wird sicher um die Pharma gehen. Also dort hat man jetzt schon hören können, dass namentlich Roche wegen einem Produktionshub in den USA also aufbauen und dort die Industrieanlagen ausbauen. Es geht um so Details, wie dass ein Adipositas-Präparat soll direkt in den USA hergestellt werden. Das ist ja ein wichtiger Zielmarkt dort, dass Teil der Forschung soll verlegt werden. Es hat auch Vertreter vom Rohstoffhandel dabei gehabt. Das lässt auf so US-Flüssiggas und Öl deuten, dass dort etwas läuft. Und dann hat sie selber, also Karin Keller-Sutter, auch die Rüstungskäufe noch einmal angesprochen an der Pressekonferenz. Ich denke, dort wird man so eine Schlaumeierei betreiben, weil man wahrscheinlich mittlerweile auch von den USA lehrt. Also man wird einfach mal zusammenrechnen und hochrechnen auf die nächsten Jahre, was das alles für Investitionen sind, die die Schweiz dort erbringt in den USA. Also dass man eben zum Beispiel auch die ganze Munition einrechnet, das hat sie schon gesagt. Und dann Stadler Rail, die offenbar auch investieren will, und Swiss, die möchte Boeing-Flugzeuge in den USA kaufen. Das sind so verschiedene Aspekte, die wir jetzt schon hören können.
Also nochmal zur Ursprungsfrage, ist die Reise nötig gewesen? Also man sieht ja schon, dass der Trump eigentlich erwartet, dass sich Staatsoberhäupter vor ihm wirklich physisch in den Staub rühren. Also es ist irgendwie die Reise von der von der Leyen da auf den Golfplatz, wo sie ihm irgendwie nachgereist ist, um das Angebot zu machen, hat ja eigentlich schon ein bisschen solchen Charakter gehabt. Und insofern hätte es auch gut ankommen können, dass da die Schweiz den riesen Effort macht und innerhalb von kürzester Zeit überfliegt. Aber es ist halt auch so, wenn man innerhalb von irgendwie 12 oder 24 Stunden entscheidet, so mit den USA zu gehen. Jetzt, der Trump wartet wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt und hat immer eine Lücke frei im Terminkalender für die Schweiz. Insofern ist vielleicht die Frage, ob man jetzt wirklich noch müssen, vor dieser Deadline am Donnerstag, wo die Zölle in Kraft treten, einfach auf Teufel komm raus überfliegen ohne Termin? Oder hätte man vielleicht können versuchen, erwirken, noch ein bisschen länger zu warten und dann versuchen, halt gleich ein Treffen mit dem Präsidenten zu haben? Das ja, bleibe dahingestellt, das wissen wir jetzt nicht, ob das besser funktioniert hätte. Die Schweiz hat einfach unbedingt noch wollen abwenden, dass die 39% in Kraft treten, und das ist ja jetzt bekanntlicherweise gescheitert.
Also der menschliche Reflex wäre ja, dass man würde sagen, man lässt den Typ einfach im Regen stehen. Also man ignoriert ihn, man lässt sich nicht auf das ein. Aber Larissa hat es gesagt, die USA ist ein zu wichtiger März, um den einfach kampflos aufzugeben. Es sind ein Fünftel der Schweizer Export, die dort hineingehen. Es hat ja auch noch ein paar Missverständnisse gegeben, die man aus dem Weg räumen musste. Es gibt zudem, was ich vorher gesagt habe, auch noch einen gewissen Handlungsspielraum, eben mit diesen neuen Investitionen oder diesen zusammengezählten Investitionen, die man anbieten kann. Und dann glaube ich schon, es war ein sehr wichtiges Signal an die Schweizer Bevölkerung, also im Inland, dass der Bundesrat zeigt, man bleibt nicht untätig, man nimmt das nicht einfach so hin, sondern man versucht einfach alles, um das im letzten Moment noch abzuwenden.
Gut, aber das Signal, das jetzt überkommt, ist, wir sind übergeflogen und haben nur zum Außenminister können und haben nichts erreicht. Das ist ja auch ein Signal. Was mich jetzt interessiert, Raffaella, du hast von langen Listen aufgezählt von möglichen Ideen, die die Schweizer haben, um den Trump zu besänftigen. Mich nimmt Wunder, wo fängt es an, nicht nur demütigend zu werden? Also, man tut sich wirklich wahnsinnig in den Staub werfen und dann alles irgendwie auf dem Silbertablett servieren. Ab wo lohnt es sich denn nicht mehr? Kann man das irgendwie wie beziffern? Aber wenn ist Demütigung und Selbstniedigung so gross, dass man denkt, hey, weißt du was? Dann halt nicht.
Also es geht ja um mehr als nur um gefühlige und feinstoffliche Fragen, oder? Ich habe das geschrieben, der Bundesrat hat ja unlängst seine rüstungspolitischen Prioritäten ein bisschen neu justiert. Also er will im Bereich der ganzen Waffenankäufe, Waffentechnologie seine Abhängigkeit von den USA reduzieren, sich da stärker auf europäische Partner ausrichten. Ich finde das sehr einen vernünftigen Entscheid aus den Gründen, die Larissa schon angeführt hat. Jetzt die eskalierenden Kosten bei 35, auch die Probleme bei dem Patriot-System. Und wenn der Bundesrat jetzt auf das zurückkommt oder, und findet, man macht dem grossen Oberboss jetzt hier ein Angebot und kommt auf das zurück und richtet sich trotzdem stärker wieder an den USA aus. Also ich habe einfach das Gefühl, dann drohen uns noch mehr so Debakel wie im Stil beim 35. Und wir schwächen auch wiederum unsere Stellung in Europa gegenüber den europäischen Partnern. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir da verstärkte Kooperationen suchen. Also ich finde, wenn wir dort jetzt Konzessionen machen würden, dann wäre es nicht einfach nur eine Demütigung, sondern es wäre einfach wirklich inhaltlich, sachlich falsch und längerfristig zum Nachteil der Schweiz.
Also dann frage ich nochmal anders. Ab wann spüren wir es denn? Also wie werden wir das spüren und quasi, wie fest ist das auch gerechtfertigt, dass man jetzt alles unternimmt, um das abzuwenden?
Also man kann vielleicht sagen, es geht um 18% der schweizerischen Warenexporte, die in die USA gehen. Und von denen sind etwa 60% aktuell von diesen US-Zöllen betroffen, weil ja eben die Pharma ausgenommen ist. Und dann kann man sagen, wahrscheinlich kommt bei der Pharma auch noch etwas. Und wenn bei der Pharma auch noch etwas kommt, dann gibt es Schätzungen, dass es beim Bruttoinlandprodukt etwa 700 Franken pro Kopf effektiv uns kosten wird. Und das ist etwas, wo man spürt. Aber es ist jetzt auch nicht so grundlegend, wenn man zum Beispiel Kurzarbeitsgesuche vergleicht, wie zum Beispiel eine Pandemie, die die ganze Schweizer Wirtschaft betroffen hat und eben nicht nur die Exportwirtschaft und gewisse Sektoren. Also das heisst, man muss sicher quasi Instrumente haben, auch in der Schweiz, um das abdämpfen, wenn man das nicht abwenden kann, dass jetzt die 39% weiterhin gelten. Da ist zum Beispiel Kurzarbeit schon genannt worden, wo der Bundesrat ziemlich sicher auch will verlängern will, wie das Parlament ja schon will. Aber man muss jetzt auch nicht einfach alles machen, um das abzuwenden. Weil, das finde ich, muss man schon auch noch sagen, selbst wenn wir jetzt einen Deal hätten, man könnte sich ja nicht darauf verlassen, dass der einfach langfristig gilt. Also man hat es jetzt bei Indien gesehen. Indien hat jetzt auch noch mal zusätzlich Zölle oben drauf bekommen, weil sie irgendwie russisches Öl kaufen und das dem Trump nicht passt. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass man dann auf sicher 10 Jahre aus einem Deal hat, wenn man jetzt weiss nicht, was für Investitionen verspricht. Und ich finde, manchmal muss man sich wirklich auch noch mal, wie Raffaella vorhin formal gesagt hat, so eine Grundsatzsituation vielleicht vor Augen führen. Also Zölle sind nach WTO auch nicht legal in dieser Höhe, oder? Und es ist vor allem auch nicht legal, gewissen Partner innerhalb der WTO viel bessere Angebote zu machen als anderen. Also das könnte man auch anfechten. Wahrscheinlich hätte man keine Chance, weil die WTO von den USA blockiert wird in diesen Gerichtsverfahren. Aber es ist dort nicht legal und auch nach US-Recht gibt es Verfahren, die laufen, die schon mal entschieden worden ist. Die Zölle haben eigentlich keine gesetzliche Grundlage, weil sich der Trump irgendwie auf einen Notstand, einen nationalen, beruft, wo man so auch nicht kann in dem Sinn festmachen. Und wenn man all das summiert, dann muss man einfach sagen, ja, man kann sagen, die internationale Lage hat sich geändert und man kann sagen, dass man sich muss ein bisschen an die neuen Machtverhältnisse anpassen und auch an die neue Art zu gutschieren, dass Rechtsstaatlichkeit weniger wichtig wird. Aber die Schweiz ist als Kleinstaat so fest auf Rechtsstaatlichkeit angewiesen, dass wir uns nicht einfach so leichtfertig dem Spiel hingeben und versuchen, dort, wo wir es können, auch wenn wir ein sehr kleiner Player sind, international auch Widerstand leisten.
Im Übrigen hat das auch Karin Keller-Sutter an der Medienkonferenz vom Donnerstag gesagt, nicht um jeden Preis. Also das muss man schon auch festhalten. Sie hat jetzt nicht irgendwie zu verstehen, dass man jetzt Trump mehr oder weniger das ganze Land auf dem Silbertablett servieren will, sondern sie hat schon gesagt, es gibt auch eine Grenze, über die gehen wir nicht raus, aber sie hat natürlich nicht gesagt, wo die Grenze ist. Das ist Verhandlungstaktik auch.
Nicht um jeden Preis, aber um fast jeden Preis.
Das werden wir dann sehen.
Also Philipp, eben, du hast noch gefragt, wie wir das spüren, was die wirtschaftlichen Auswirkungen sind. Ist jetzt schon viel gesagt worden. Was man vielleicht dort auch so ein bisschen muss im grösseren Kontext sehen. Die Schweiz ist ein wahnsinnig und schon sehr lang ein wahnsinnig erfolgreiches Land, also wirtschaftlich gesehen. Und jetzt geht man davon aus, dass sich das Wachstum ein bisschen abschwächen wird, aber es wird immer noch im positiven Bereich sein, also gemäss Prognose zwischen 0,5 und 1%. Also das heisst, eben, man muss es schon auch ein bisschen relativieren. Es sind 18% von unseren Exporten, die betroffen sind. Das ist sehr viel und vor allem sind gewisse Branchen sehr überproportional betroffen. Also das wird gewisse Branchen wirklich sehr hart treffen. Aber wenn man das grosse Ganze anschaut und eben so schaut, wie unser Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren war und was jetzt prognostiziert wird, dann sind die Folgen also noch überschaubar. Interessant ist ja auch, wie die Börse reagiert hat, also nämlich nicht so stark, wie man zuerst gemeint hat. Und das lässt auch so ein bisschen darauf schliessen, dass eine gewisse Gelassenheit da ist. Also einerseits gehen, glaube ich, viele davon aus, dass sich jetzt wegen diesen ständigen Veränderungen in dem Zoll-Dealing von Trump, dass sich da auch noch für die Schweiz etwas könnte ändern. Und andererseits sind natürlich an den Börsen einfach die grossen Unternehmen, die agiler sind und sich da einrichten können, sehr stark betroffen. Das muss man schon sagen, werden KMU sein.
Ich würde gerne kurz über die Rechte reden, über die SVP. Dort sind ja eigentlich die grössten Trump-Fans in der Schweiz. Wie soll sich die erklären, dass ihr Idol so gemein ist zu uns?
Ja, es macht dort so gewisse Verschwörungstheorien die Runde. Der SP-Bundesrat Beat Janz, der hätte das intern sabotiert. Man hätte schon ganz früh einen tollen Deal haben mit den USA. Und dann hat der Jans da Obstruktion betrieben, zusammen mit EU-vielen Beamten aus dem Aussendepartement. Ich habe die Theorie zur Kenntnis genommen. Es ist mir dann nicht so ganz klar gewesen, wie das der Jans hätte sollen bewerkstelligen da im Alleingang, das Dossier jetzt blockieren. Ich finde das psychologisch noch interessant, oder das haben unsere Kolleginnen Anja Buri und Sabrina Bondi in einem schönen Artikel rausgeschafft. Wir halten wirklich fest an dieser Bewunderung von Trump, oder? Und jetzt schafft das Thema im Alleingang, unser Land vielleicht, wie es Raffaella gesagt hat, nicht gerade in eine Rezession zu stürzen, aber doch uns wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Also so die ganzen Storys, wie toll der Trump die Schweiz finde und wie viel besser er sie auch möge als die EU, die er hasse, oder? Und jetzt da mit uns ein spezielles Freundschaftsverhältnis aufbauen, das kracht so ein bisschen in sich zusammen, aber ich interpretiere das ein Stück weit als psychologischer Reflex, dass man jetzt versucht, sich so ein Gedankengebilde zu zimmern. Trump ist eigentlich gerne die Schuld. Oder die Schuld sind die Linken und die EU. Und kein Wunder ist es jetzt so rausgekommen. Aber der Beleg dafür, dass jetzt da der Jans oder Cassis seine Leute da etwas sabotiert hat, also die ist mir bis jetzt schuldig geblieben. Und eben mir ist auch nicht ganz so klar, wie das überhaupt soll ich gehen oder so gerne, wenn es den bösartig diabolisch Plan noch sollten haben.
Schuld sind die bösen Euroturbos, weil im EDA von Cassis hat es die absolut höchste Euroturbo-Dichte in der Schweiz und sogar in ganz Europa. Also eben, es gibt keinen Beleg für die These, es ist auch einigermaßen absurd, aber es ist auch politstrategisch interessant, weil man relativ schnell probiert hat, den Fokus wegzurichten von diesen EU-Verträgen, die auf dem Tisch liegen, weil das ist schon sehr eindrücklich gewesen, dass man relativ schnell gesehen hat, wie sich da die Reihen geschlossen haben. Und ich würde sagen, die Verträge haben noch nie so ein Momentum gehabt wie jetzt. Also plötzlich steigt die Zustimmung spürbar. Und eben, ich denke, das ist vor dem Hintergrund zu werten. Das ist dann sehr dankbar aufgenommen worden als These von diversen SVP-Vertretern. Und es ist also schon relativ hart kollidiert, was da in der Realität zutage getreten ist mit dem, was man vorher in der SVP halt eben von Trump und von den USA gehalten hat. Also ich zitiere sehr gerne noch einmal Magdalena Martullo-Blocher, die im Februar gesagt hat, Trump liebt die Schweiz.
Einfach. Ja, es kollidiert natürlich auch mit dieser Erzählung. Wir sind wirtschaftlich so stark, dass wir eigentlich auf niemanden wirklich angewiesen sind. Wir können alles überstehen mit unserer Volkswirtschaft. Das ist natürlich im Moment ein bisschen hinterfragt, auch wenn man eben nicht muss sagen, dass jetzt die Schweiz untergeht, wirtschaftlich wegen diesen Zöllen. Aber man merkt einfach, dass man doch empfindlich getroffen werden kann. Und interessant habe ich auch gefunden, dass es jetzt ein bisschen einen Shift gibt bei der SVP. Also sie sagt jetzt nicht mehr, Amerika und China, die beiden grossen Zukunftsmärkte, auf die müssen wir vollsetzen, sondern sie sagt jetzt, wir müssen diversifizieren. Wir müssen jetzt mit möglichst vielen Handelspartnern Abkommen abschliessen. Das hat man vorher schon auch schon vereinzelt gehört, weil ich auch der Guy Parmelin als SVP-Bundesrat da ein paar Freihandelsabkommen jüngst abgeschlossen hat, unter anderem eben Mercosur. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, eben, das Narrativ oder die Erzählung ist schon jetzt relativ empfindlich getroffen, dass man außer der EU bei weitem genug Partner hat und es auch kann vertragen kann, wenn man keinen Deal hat und wenn die EU uns dann abstrafen sollte nachher.
Also, dass die Verträge mit der EU ein Momentum haben, ist auch völlig nachvollziehbar, oder nicht?
Ja, man besinnt sich natürlich auch auf Handelspartner, die erstens mal wichtig sind. Also ja, Amerika ist der grösste einzelne Markt, aber wenn man natürlich die EU zusammenzählt, ist die EU viel, viel wichtiger als Amerika. Und es kommt auch schon sehr bald nach den USA, kommt dann Deutschland, wo zum Beispiel allein Baden-Württemberg sehr einen grossen Anteil am Export von der Schweiz ausmacht. Insofern ja, ist es auch noch immer natürlich, dass wir uns auf die näheren Partner und auf die, die schon auch immer noch zum Beispiel eben die Rechtsstaatlichkeit regelmäßig betonen, ein bisschen zurückbesinnen.
Wobei ich natürlich schon möchte, da mir noch so ein bisschen dazwischen gehen, oder? Also die Umstände, dass es jetzt mit dem Trump so schwierig ist und dass sich Amerika als unzuverlässiger Partner herausstellt, das entbindet uns da in der der Schweiz natürlich nicht davon, das Vertragspaket mit der EU, das jetzt auf dem Tisch liegt, sehr, sehr genau anzuschauen und durchzurechnen auf Vorteil, Nachteil und so weiter. Also das ist ein Paket, das uns einiges bringt, aber auch einiges wird kosten und die Kosten-Nutzen-Rechnung, die müssen wir trotzdem genau so machen. Oder? Was sich ein bisschen einfach geändert hat, finde ich schon, ist so ein bisschen die geopolitische Gesamtkonstellation. Es zeigt sich doch jetzt recht klar, dass so der Glaube, die Schweiz könne hier als autonomer Kleinstaat super agil sich an allen Fronten nur das Beste rausholen, dass es so nicht funktionieren wird und dass so in der grossen Linie denkt, dass so eine verstärkte Partnerschaft mit Ländern, die uns ähnlich sind, die ähnlich ticken, die eben rechtsstaatliche Prinzipien ähnlich hochhalten, dass da eine verstärkte Vernetzung sicher Sinn macht. Aber nochmal zum Sagen, das entbindet uns natürlich nicht davon, jetzt einfach das konkrete Vertragspaket mit diesen Tausenden von Paragraphen, das sehr genau anzuschauen.
Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil man hat den Eindruck, jetzt in der Debatte kippt sogar in die euphorische Richtung, also da werden Rechnungen gemacht. Die Kohäsionsmilliarden sind ja viel günstiger für uns, als was jetzt die Zölle uns kosten und so weiter. Also da wird relativ oberflächlich jetzt über das diskutiert, beziehungsweise die schon immer dafür waren, die pushen das jetzt einfach noch mehr. Das finde ich darum wirklich ein wichtiger Punkt und zitiere da gerne den Zürcher Altständerat Rudi Nosser, der sagt, trotz diesen Zollwirren, alles, was vorher gut war, ist immer noch gut und alles, was schlecht war, ist immer noch schlecht. Und wir müssen jetzt zuerst mal prüfen, also das ist jetzt nicht mehr Zitat Nosser, aber das ist das, was aus dem folgt, wir müssen jetzt zuerst mal prüfen, sind die EU-Verträge gut oder schlecht für uns in der Summe? Was überwiegt?
Und sonst könnt ihr immer noch zur Not Karin Keller-Sutter und Guy Bamelin mit dem Jet nach Brüssel fliegen, oder? Und dort noch etwas zu Gutes rausholen.
Ja, aber also das ist ja schon interessant. Das merkt man jetzt auch im Vergleich. Das ist ja eigentlich, die Verhandlungen mit der EU sind ja geradezu ein Sonntagsspaziergang gewesen, im Vergleich zu mit den USA, oder? Also die Schweiz hat sogar können abbrechen und man hat Gespräche nachher gleich wieder aufgenommen. Und man ist sich in diesen ganzen Gesprächen eigentlich doch relativ fair gegenübergetreten. Also was man hört, wie die Verhandlungen abgelaufen sind. Und das merkt man jetzt halt schon, das kontrastiert extrem damit, was einem für eine Tonalität in den USA entgegenschlägt.
Ja,
die Schweiz war eigentlich ein bisschen Trump in diesen Verhandlungen.
Genau,
oder? Sie hat abgebrochen, obwohl schon etwas auf dem Tisch gelegen ist.
Aber es hilft halt schon, wenn beide Seiten sich an die gleichen Regeln halten, an überhaupt an Regeln halten. Das hilft schon. Sehr, oder?
Das ist ja die ganz grosse Illusion gewesen, die sich da eben vor allem SVP nach in Kreisen gemacht hat, nach der Wahl von Trump. Der Glaube, dass einer, der America First zum Prinzip erhoben hat und in seinem ganzen Wahlkampf klar gemacht hat, dass er einfach da mit der geballten Macht des Stärkeren wette für sich und für Amerika das rausschlägt, was er für am besten hält, dass so einer gut sein soll für die Schweiz. Oder? Also eine Grossmacht, die ihre Stärke rücksichtslos ausspielt und sich eben nicht mehr an Verträge gebunden fühlt, die ist eben nie gut für ein kleines Land wie die Schweiz. Oder? Also das habe ich nie so ganz verstanden, wie man dem Irrglauben hat können aufsitzen.
Ich glaube, genau bei dem lassen wir es stehen. Danke, Fabian, für den Schlusspunkt. Danke, Raffaella und Larissa, für das Gespräch über Zoll und über die 90% und über Telefon zwischen Bern Bümplitz und Washington D.C. Das war sie, unsere aktuelle Folge vom Politbüro. Mitgemacht hat Fabian Renz, Raffaella Bier und Larissa Rien. Ich heiße Philipp Loser, produziert hat die Folge Tobi Holzer und wir hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.